Wir haben Pläne geschmiedet, einen schönen Wein getrunken und Udo war sehr emotional an dem Abend. Er hat mich dann am Schluss am Parkplatz umarmt und hat sich bedankt bei mir ganz so herzlich gesagt, Bibi, es ist für mich so ein Glück, dass du an meiner Seite bist und dass du mir den Rücken frei hältst, und hat mich umarmt und hat sich bedankt. Und hat ja keiner von uns gedacht, dass das der Abschied für immer ist.
Pepe Lienhardt über seinen letzten Abend mit Udo Jürgens. Am nächsten Morgen hat er dann erfahren, dass sein Freund und musikalischer Wegbegleiter gestorben ist. 37 Jahre lang hat Pepe Lienhardt den großen Udo mit seinem Orchester begleitet. Der am Anfang etwas einschüchternde Superstar wurde zu einem engen Freund. Im Promi-Talk haben wir natürlich über Udo Jürgens und die gemeinsame Zeit gesprochen. Genauso spannend fand ich aber auch den Blick auf den jungen Pepe Lienhardt, der schon mit 11 der Chef in seiner Band war, obwohl alle anderen Bandmitglieder deutlich älter waren und Pepe sein Saxophon noch gar nicht richtig beherrschte. Aber schon damals war halt klar, dieser Junge liebt und lebt die Musik und ist der geborene Bandleader bis heute. Ich wünsche viel Spaß mit Pepe Lienhardt.
Assenheimers Promi Talk von SWR 4.
Pepe Lienhardt ist mein Gast. Pepe, ich freue mich unheimlich, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch. Gerne immer wieder bei euch.
Und gerade auf dem Weg hierher bin ich deinem Hund begegnet, deiner Hündin. So goldig, aber noch ein bisschen wild.
Die Whoopi, ja, Whoopi heißt sie, ist ein altdeutscher Schäfer, 5 Monate alt und die ist natürlich nur am Missbauen. Also ja. Das ist halt einfach das Temperament und die muss erzogen werden. Das übernimmt Gott sei Dank meine Frau. Und
wir haben hier lange Flure im Funkhaus. Ja. Da kann Whoopi mal...
Ja gut, wir können sie nicht freilassen, sonst geht die da auf die Tische.
Da muss deine Frau natürlich dranbleiben. Ja, ja, aber ja. Da habt ihr eine richtige Aufgabe jetzt. Ne?
Das ist echt, das wie eine Kindererziehung, ja.
Aber du bist viel unterwegs, du kannst dann sagen, mach mal was mit Whoopi,
ich bin ein großer Tierliebhaber, aber so diese konsequente Erziehung jeden Tag, da habe ich schon bei meinen Töchtern war ich genau gleich. Der Papa ist immer der Liebe und der Nette und das beim Hund auch so.
Du bist mit Tieren auch groß geworden.
Ja.
Vor allem auf dem Bauernhof deiner Großeltern, glaube ich, hast du da
ja,
viel
und,
mitbekommen.
Und auch zu Hause. Mein Vater hat immer Hühner und Enten gehabt. Also da waren schon immer Tiere da. Und,
ja.
Und das eigentlich vor der Musik haben die Tiere, ich wollte Tierarzt werden oder Zoodirektor als Kind. Bevor das mit der Musik losgeht.
Das ist jetzt interessant, weil ich hätte nicht gedacht, dass es bei dir einen Berufswunsch gab außerhalb der Musik, weil der kam ja auch so früh.
Ja, aber ich spreche von 5, 6 Jahre alt.
Okay.
Und dann ab 7, da kam die Blockflöte und dann nur noch Musik.
Die Blockflöte hatte ich schon so fasziniert. Ich habe auch Blockflöte gespielt. Ja. Die hat mich nie wirklich mitgenommen. Nachher die Klarinette,
ja.
Da schon.
Die Jungs haben ja die Blockflöte gehasst.
Ja, eben.
Bei uns in der Schweiz heißt das Speuzknebel. Also Spuckeknebel. Das
sagt schon alles.
Ja, das sagt alles. Und das ist so die Beziehung der Jungs zu der Flöte. Und ich war auch ein braver Junge, muss ich sagen, in dem Alter. Ich habe immer schön brav geübt, ohne dass jemand was sagen musste. Ich habe gern gespielt. Allerdings muss ich auch sagen, nicht unbedingt die Blockflöten-Etüden, sondern ich habe dann schnell Schlager kopiert, so vom Radio, was ich gehört habe, schon zur leichten Musik, zum Swing hingezogen.
Heißt das, du hattest dann auch eine Lehrerin oder einen Lehrer, der da Verständnis hatte, oder hast du das dann selber...
Das habe ich dir gar nicht gesagt. Ich hatte eine Lehrerin, aber die war ganz konservativ. Aber ich habe dann später Musiklehrer gehabt, die das unterstützt haben.
Wir reden natürlich über die Musik, die ja schlicht und ergreifend dein Leben ist.
Ja, kann man so sagen.
Lass mich nochmal ganz kurz bei den Tieren bleiben. Du kümmerst dich um exotische Vögel?
Ja, das ist meine große Liebe neben der Musik. Immer gewesen. Und ich habe früher sehr viele exotische Vögel gezüchtet. In den 80er Jahren, da habe ich im Tessin gewohnt, 15 Jahre. Da hatte ich eine riesen Sammlung von Tukanen und Hornvögeln und alles mögliche. Flamingos hatte ich im Garten, Kängurus. Ja, weiß der Teufel was. Aber jetzt habe ich das altersgemäß ein bisschen reduziert. Jetzt habe ich noch 4 Volieren, also ganz bescheiden.
4 Volieren sind ja jetzt auch nicht gerade wenig. Aber wie kam es zu dieser Liebe zu exotischen Tieren? Gut, du bist viel rumgekommen.
Ja, also ich habe schon immer alle Zoos besucht. Ich kenne in Deutschland sowieso jeden Zoo, weil ich war mit Udo Jürgens ja in jeder Stadt im Laufe der 37 Jahre und immer am Tag in den Zoo. Die Musiker, die haben nach dem Konzert dann rumgehangen und ich bin ins Bett und früh aufgestanden, habe den Zoo besucht. Deshalb kenne ich auch die kleinen Zoos in Deutschland. Ich kenne jeden Zoo. Das war immer meine Liebe. Und dann 1980 habe ich dann dieses wunderschöne Haus gemietet in Tessin auf der Monte Verita in Ascona und da war ein tropischer Garten und das hat sich aufgedrängt, dass da ein paar tropische Vögel sich tummeln.
Das ist natürlich eine traumhafte Gegend, in der
Wahnsinnig
du da leben durftest.
Ja, ja.
Jetzt in Frauenfeld ist aber auch schön.
Ja, ja, wir haben ein sehr schönes Haus, einen großen Garten und den haben wir jetzt auch tropisch ausgebaut.
Ja. Dann
Habe ich jetzt aber gerade schon gelernt, dass du keiner bist oder warst, der abends noch einen drauf gemacht hat nach den Konzerten?
Das hast du jetzt falsch verstanden.
Ja, okay. Zum Glück.
Das hat sich natürlich jetzt im Laufe der Jahre beruhigt. Aber ich war schon auch immer dabei am Anfang, die ersten Tourneen, haben das Leben genossen und ging durch die Häuser. Aber wenn die anderen dann den Rausch ausgeschlafen haben, dann bin ich halt aufgestanden.
Ja, ich habe ein schönes Zitat gestern Mittag noch gelesen in einer Zeitung, also Basler Zeitung.
Ja.
Da hat der Redakteur gesagt, Pepe Lienhardt war ein wunderschöner Hallodri mit einem Lächeln, dass man ihm alles verzeihen musste. Hast du es oft eingesetzt?
Ja. Aber so ganz schlimm war es nicht. Aber ja, es hat schon vieles, es ging ganz easy, muss ich sagen. Mhm. Bis mit den Polizisten und das ist heute noch so. So einmal hat mich einer angehalten, mitten auf der Kreuzung, ja, die Tür aufgerissen. Ich war am Telefon, was verboten ist, ja, 100 Franken. Er sagt, auch der Pepe Lienhardt darf nicht telefonieren während dem Autofahren und hat mir keine Busse gegeben.
Also,
so, ja, erlebt man das dann schon irgendwie. Aber ich bin natürlich schon auch von der Erziehung her freundlich mit allen Menschen und meistens kommt das auch so zurück. Nicht immer, aber meistens. Mhm.
Zweites Zitat, das ich mir gemerkt habe bei der Lektüre. Pepe Lienhardt hat sich für ein Leben in Dur entschieden. Und definitiv, genau diese Freundlichkeit dann auch ausgestrahlt.
Ja.
Und das
auch von der Musik her, auf jeden Fall.
Und das kriegt man dann aber auch zurück.
Ja, ja. Ja, ich spiele gerne Musik, gerne auch Jazz natürlich. Mhm. Aber ich will schon den Leuten gefallen. Ja. Das muss ich sagen. Aber das ist die Grundeinstellung. Nicht so diese kommerzielle Überlegung, ja, je mehr kommen, desto mehr verdiene ich. Das war nie mein Antrieb. Aber die Leute, die kommen, die möchte ich gern unterhalten, dass die mit einem glücklichen Lächeln aus dem Konzert gehen.
Ja.
Das war schon immer mein Bestreben. Also ich will die Leute nicht stressen mit meiner Musik oder mit meinen Kommentaren und zum Nachdenken zwingen. Ist auch wichtig, dass es Leute gibt, die das tun. Aber ich will die Leute unterhalten. Ich will ihnen eine schöne Zeit geben, dass wenn sie kommen und Eintritt bezahlen, dass die ein tolles Konzert, schöne Musik erleben und glücklich beseelt rausmarschieren. Ja. Das ist mein Ziel.
Und das ging ja wirklich früh los. Wir haben es schon angeschnitten. Also da war die Blockflöte und mit 12...
Die erste Band dann,
Die erste Band und das erste Saxophon. Und das war, glaube ich, schon so ein bisschen der Game Changer oder
auf hat
viel bewirkt. Und neben dem Charme und der Lust, Menschen glücklich zu machen, war aber auch von Anfang an so eine Lust, die Führung zu übernehmen, der Chef zu sein.
Das hat sich so ergeben. Ich muss sagen, ich habe das nie so... Ja, wie soll ich sagen, also mit 11, Weihnachtsfest 57 habe ich ein Saxophon gekriegt, was natürlich außergewöhnlich war in dieser Zeit. Das hat 580 Franken gekostet, das war ein Haufen Geld damals. Und meine Mutter, die hat einfach gewusst, das ist mein Herzenswunsch und hat mir den erfüllt und da fanden schon dann die Nachbarn, das ist ein bisschen bekloppt, den kleinen Jungen, das war ein teures Instrument, wie gesagt, das war ein Haufen Geld. Und ich ging dann in die erste Saxophonstunde, vor dem Neujahr schon, also gleich eine Woche nach Weihnachten, und da kam einer raus aus der Musikschule. Der war so 16, der hat eine Band gehabt. Und sagt, hast du ein Saxophon? Ich natürlich ganz stolz. Ja, kommst du in meine Band? Also bevor ich eine
Stunde... Du konntest noch gar nicht spielen.
Ich hatte noch keine Musikstunde, hatte ich schon einen Job in der Band. Und ging in die Band. Und das ist einfach die Vorgeschichte dazu. Ich ging in die Band, aber der Führungsstil von diesem Typen hat mir nicht gepasst. Und da habe ich die Band nach 2-3 Monaten verlassen, alle Musiker auch. Und dann habe ich eine Band gemacht mit allen, außer dem Bandleader. Und dann war ich halt der Bandleader.
Du hast dem komplett die Band abspenstig gemacht?
Unfriendly Takeover.
Meuterei eines Elfjährigen.
Ja, und da war ich dann schon 12.
Nur 12.
Und seit da bin ich einfach Bandleader.
Und die waren ja dann aber alle älter als du.
Die waren alle so 15, 16 Jahre.
Und die haben den Führungsanspruch des jungen Kerls sofort akzeptiert?
Ja, das, ich musste nie kämpfen um die Autorität, muss ich sagen. Aha. Ich habe einfach viel gemacht dafür und das wurde akzeptiert. Und mit 17 hatte ich ja meine erste Big Band.
Ja.
Und da war der Älteste, der war 43, ein Fabrikant. Der hat da mitgespielt. Aber ich musste nie irgendwie rumschreien oder mich durchsetzen. Ich habe mir nie Gedanken gemacht. Ich habe natürlich auch nie einen Führungskurs besucht oder so einen Managementkurs. Ich habe es einfach immer so gemacht, wie ich es richtig fand. Natürlich respektvoll. Das finde ich sowieso wichtig im Umgang mit allen Menschen. Und wenn einer nicht so gut war, wenn einer faul war, das habe ich nicht vertragen. Aber wenn einer nicht so talentiert war, hat man halt rausgeholt, was vorhanden ist. Und das war immer mein Credo und das hat funktioniert. Jetzt habe ich natürlich tolle Musiken. Klar. Jetzt muss ich nicht mehr tolerant sein. Aber früher musste man halt mit den Kollegen arbeiten, die zur Verfügung standen.
Mhm. Ich meine, du stehst jetzt seit Jahrzehnten für allerhöchstes Niveau, muss man sagen. Also nicht nur du persönlich, sondern
ja, tolle Musiker,
deine muss ich sagen. Musiker. Ja, ja. Und auch wie er es dann umsetzt. Aber ich muss schon nochmal, ich stelle mir das so witzig vor, da ist der dann 12-Jährige oder auch 13-Jährige, der sich das gerade alles erstmal drauf schafft und lernt und trotzdem schon die Führungsrolle inne hat und offensichtlich da auch nicht auf Widerstand stößt.
Nee, gar nicht.
Ist das so, kann man das sagen, warst du auch dann so eine Art Wunderkind in der Art, wie du gelernt hast?
Nee. Also ich hatte sicher so diese Führungsqualität, diese natürliche Autorität, die hatte ich schon immer, das muss ich sagen. Auch mit Eltern hatte ich nie ein Problem. Und ich habe dann so mit, wie gesagt, mit 17 eine Big Band gemacht. Da hatte ich tolle Berufsmusiker, die bei mir mit, weil die wollten in der Big Band spielen und so. Also weltbekannte Musiker zum Teil haben mit mir gespielt. Und ich war halt immer der rührige Typ, der das organisiert hat. Natürlich, ich habe schon geguckt, dass das eine gute Situation ist für alle, dass es Spaß macht, tolle Arrangements und so. Und das sind die einfach gerne gekommen. Und ich musste nie mit einem rumzetern und sagen, ja, jetzt mach das und jetzt üb das. Wusste ich nie, Gott sei Dank.
Also, aber interessant, du hast gerade gesagt, du hast kein Problem damit, wenn jemand an seine Grenzen stößt, weil da kann er nichts dafür.
Ja.
Aber wenn einer faul ist, dann...
Das vertrage ich
das
gar nicht. Und unpünktlich auch nicht, nein.
Und bist du dann auch mal nicht mehr der freundliche Pepe, sondern kannst dann auch hart sein?
Ich muss nicht rumschreien, aber ich werde sehr klar in der Ansage. Und ein paar wenige haben das nicht kapiert und die sind natürlich auch nicht mehr bei mir, schon zum Teil seit Jahrzehnten nicht mehr. Mhm. Und die anderen, jetzt unterdessen muss ich sagen, ist das sehr angenehm, weil ich jetzt eigentlich schon gar nichts mehr sagen muss. Ja. Weil die anderen Kollegen, ich habe ja viele, die sind schon 30, 40 Jahre bei mir, die wissen, wie der Karren läuft. Mhm. Und wenn ich komme, die Band sitzt da und die paar, die vielleicht meinen, sie müssen noch so junge, so, die werden schon zusammengestaucht von den anderen. Das regelt sich, das ist ein ganz natürlicher Prozess.
Da regiert sich die Gruppe von selbst.
Ja, genau. Musst du nicht weil sie wollen ja einen easy Job haben und die lang dabei sind, die sind ja dabei, weil sie eben die Disziplin haben, die Qualität haben und die wollen sich durch irgendeinen Neuer, der jetzt meint, er ist was Besonderes, sich da den Job irgendwie vermiesen lassen. Das wollen die nicht. Und das läuft ganz natürlich.
Dann können wir ja vielleicht nochmal draufschauen, welche Künstler dich beeindruckt haben und vielleicht zum Teil sogar elektrisiert. Ich glaube, wenn ich Quincy Jones sage, dann liege ich nicht daneben.
Dann zuckt Pepe Lienhardt hier im Studio.
Was war das für ein Moment, als du Quincy Jones das erste Mal gehört hast?
Also es waren zwei Schlüsselerlebnisse, beide mit Quincy. Das erste Mal habe ich ihn gehört, da war ich 14, bei einem Orientierungslauf, musste ich Post stehen, hatte so ein kleines Radio dabei, so ein, wie es damals gab, diese Taschenradio. Und da lief eine Musik, ich habe damals Dixieland gespielt. Und dann lief eine Musik, die habe ich noch nie so gehört. Das war unglaublich. Habe ich gleich am Abend im Radio angerufen, Schweizer Radio, und gesagt, was habt ihr da gespielt um 16.20 Uhr? Und die haben mir gesagt, das war Quincy Jones' Moaning. Und ich gleich in Musikladen, ich hatte Gott sei Dank einen super Musikladen in meinem kleinen Städtchen, wo ich aufgewachsen bin. Und der Sohn von dieser Ladenbesitzerin, der war auch ein Jazzfan und die hat dann immer alles kommen lassen. Und die hat diese erste Quincy Longplay, The Birth of a Band, hat die bestellt für mich. Die habe ich immer noch. Unterdessen von Quincy persönlich signiert natürlich. Traumhaft. Und hab, dieses Stück war da drauf. Und da habe ich schon gewusst, das ist unglaublich. Und ein Jahr später hat Quincy in der Schweiz gespielt. Mhm. Mit einer unglaublichen Band und in Baden, also Baden-Schweiz, das ist 20 Minuten von mir zu Hause weg. Und ich hatte einen älteren Bruder damals, der war 6 Jahre älter, der hat mich mitgenommen. Ich war 15 und da haben wir Quincy gehört mit einer unfassbaren Band. Also mit Freddie Hubbard, mit Curtis Fuller, alle guten Musiker waren in der Band. Das war eine unfassbare Band. Also Phil Woods natürlich, mein ganz großes Saxophon-Vorbild. Und wo ich diese Band gehört habe, ich ging auch gleich als 15-Jähriger hinter die Bühne, habe Autogramme geholt mit allen und habe gesagt, das will ich auch mal.
Hast du da mit Quincy gesprochen dann auch?
Ja. Rotzfrech, ja. Also das Selbstbewusstsein hatte ich schon. Ich war ja ein populärer Bandleader dann in meinem kleinen Kaff. Ja. Und er hatte schon so ein Selbstbewusstsein. Ich war sehr groß schon damals, gleich groß wie jetzt. Größer sogar noch, bin ein bisschen geschrumpft. Aber Und da habe ich gewusst, das möchte ich. Und 2 Jahre später, ich war dann an einem Gymnasium, habe ich dann die erste Big Band gemacht mit 17.
Ja, also das war das Gymnasium, auf dem auch Albert Einstein war,
glaube ich. Ja, genau. Kantonschule, ja.
Aber ähnlich engagiert in der Schule wie du.
Ja, ja, der hat auch nicht nur das alles gemacht, was er wollte, aber er war natürlich schon genial, das ist klar.
Wie war der Wechsel? Also diese Hobbyzeit, die ging gut los. Ja. Da war das alles Freude und leicht. Und dann aber irgendwann hast du ja gesagt, okay, jetzt wird das professionell. Und da passiert ja was.
Da kam ja noch was dazwischen, weil ich habe ja Abitur gemacht. Äußerst knapp natürlich, weil ich keine Zeit hatte zum Lernen. Aber das war ja eine andere Zeit. Das kann man, und ich meine, ich habe mit Abitur, da geht man einfach an die Universität. Mhm. Das war, hat man gar nicht in Frage gestellt. Ich habe zwar nur Musik gemacht den ganzen Tag. Ich habe damals alle Arrangements selber geschrieben. Ich habe ganz wenig für die Schule gemacht, aber einfach nach dem Abitur geht man an die Uni. Und dann habe ich mich natürlich schon für ein Studium entschieden, das mir viel Zeit ließ für die Musik. Weil ich hatte immer eine Band. Ich hatte 3 Bands damals. Ich hatte eine Tanzband, wo wir Geld verdient haben. Ich hatte die Big Band und ich hatte einen Chor. Und da habe ich gedacht, ja, ich kann ja nicht so Medizin studieren oder irgendwas, was da... Und damals war das, ist glaube ich heute nicht mehr so, das Jurastudium war das Einfachste. Also am wenigsten Lektionen, wenigsten Zwischenprüfungen, ist heute nicht mehr so, ich weiß. Deshalb will ich keinem Juristen näher treten da, oder zu nahe treten. Aber damals war das wirklich eigentlich easy. Und ich war dann auch nicht so oft da oben an der Uni und habe ich 4 Semester gemacht. Einfach so. Dem Vater zuliebe.
Ich wollte gerade sagen, haben deine Eltern da wahrscheinlich auch Wert drauf gelegt?
Die Mutter nicht mal, weil die Mutter war immer mein größter Fan, bis zu ihrem letzten Tag. Aber der Vater war halt Bahnbeamter und konservativ und ich wäre der erste Akademiker gewesen, wenn ich dann fertig gemacht hätte. Mhm. In der ganzen Verwandtschaft und alles Bauern, oder? Und das hat ihn dann. Er hat immer gesagt, Musik ist ein wunderschönes Hobby, aber das ist kein Beruf. Mhm. Das war für ihn klar. Aber er hat gern Musik gehabt, aber das ist kein Beruf. Und die Musiker hatten halt auch zum Teil mit Grund nicht das allerbeste Image. Ja. Und so gesehen habe ich dann ja eigentlich ein bisschen dem Vater zulieb das gemacht. Und dann aber, da war ich dann schon unterdessen 23, ein bisschen studiert, ein bisschen gespielt. Mit der Musik ging es dann auch nicht weiter, war auch so limitiert. Und dann habe ich dann gesagt, so jetzt bin ich alt genug, jetzt muss ich einfach entscheiden. Ja. Und ich konnte das meinem Vater, der sehr früh gestorben ist, aber ich konnte ihm das noch beibringen. Also er hat das dann kapiert. Er hat gemerkt,
kapiert und auch akzeptiert.
Er hat es akzeptiert.
Ja. Aber die großen Erfolge?
Das konnte er leider nicht erleben. Da hätte ich ihm gerne noch gezeigt, dass es auch funktioniert und nicht so ein kurzfristiger so ein Spleen ist, der dann in sich zerfällt. Und gut, ich hätte ja weiter studieren können im schlimmsten Fall, aber es war nicht mein Plan. Ja, ich habe noch ein paar Unterlagen, aber ich habe dann noch während der Vorlesung habe ich noch Liebesbriefe geschrieben und so. Also ernsthaft war das wirklich nicht mein.
Vielleicht hat der Papa das von oben ja irgendwie dann doch noch gesehen.
Ich hoffe es. Ja, wäre schön, wäre schön.
Ich glaube, Musik kann gut aufsteigen, nehme ich mal an. Aber wir waren an dem Punkt, dass es dann eben, du hast gesagt, du musstest dann entscheiden und dann musste es ein Beruf werden und dann ist der Druck natürlich ein anderer, als wenn man sagt, ich gehe jetzt mit meiner Hobbyband so auf die Bühne oder spiele an jeder Milchkanne.
Das haben wir wirklich unterschätzt im ersten Moment.
Ja?
Weil wir sind mit sehr viel Vorschusslorbeeren eingestiegen ins Profileben und natürlich, wir waren so Local Heroes, ich sage das immer. Natürlich, wir haben in der Schweiz, wir haben auch schon am Muniball gespielt und so, also schon so große Bälle gespielt, aber halt immer als Amateur. Wir waren immer recht gut als Amateure. Mhm. Und wenn man Profi ist, dann wird man halt verglichen mit den echten Profis. Und das war damals Hasi Osterwald, Jochen Brauer, Ambrosera. Also es gab viele tolle Bands. Und die kamen natürlich anders daher. Da haben wir dann schon am Anfang ein paar Taucher gemacht, das muss ich sagen. Mhm. Ja. Und auch kurzfristig überlegt, war das jetzt so eine gute Entscheidung?
Ja.
Ich hatte keine Existenzängste, ich hätte im schlimmsten Fall immer noch Jurist werden können. Aber natürlich, ich wollte ja Musiker sein und Musiker bleiben. Aber es gab schon Momente, wo dann auch die ersten Musiker ausgestiegen sind und zurück in einen anständigen Beruf gegangen sind. Das Schlimmste war wirklich 1970, wir sind dann 69 als Profi angefangen, 1. August 69 und dann im Juni 70 war WM und wir haben in Hamburg gespielt an der Reeperbahn, also an der großen Freiheit, nicht im Starclub, sondern gegenüber, da war so ein Dancing, das ist Admiral Nelson, ein riesen Dancing mit 600 Plätzen und da waren dann, wenn Deutschland gespielt hat, waren da 3 Leute drin. Es war grässlich. Und wir wussten auch schon, dass der Besitzer pleite ist. Das wussten wir auch. Mhm. Und wir mussten da durchspielen. Das war schon hartes Brot.
So eine Art Tiefpunkt. Ja, kann man sagen?
Das war ein moralischer Tiefpunkt. Mhm. Da sind dann die ersten zwei ausgestiegen.
Und du hast den Glauben nie verloren? Oder?
Nee, also meine Mutter musste schon Geld schicken, damit ich die Musiker bezahlen konnte, weil die Gage haben wir nicht gekriegt. Das ist noch ganz witzig. So, am Schluss, also ich habe dann immer Vorschuss geholt, so viel ging. Und am Schluss ist er mir 6.666 Mark schuldig geblieben. Der Besitzer. Der war pleite. Aber der hat das alles 100 Mark weise zurückbezahlt in den folgenden Jahren.
6.666
Euro. Das ist magisch. Ja, ja. Absolut. Naja, aber ich habe es dann auch noch nicht in Frage gestellt.
Deine Mutter hat, glaube ich, so eine Art Tante-Emma-Laden betrieben.
Ja, genau.
Wahrscheinlich auch nicht in Geld geschwommen, sondern hart gearbeitet.
Aber halt ihr eigenes Geld. Das war ihr eigenes Geld. Sie hat das bestimmt.
Und hat den Sohnemann aber auch in der Phase dann immer noch
unterstützt. Sie hat mich immer unterstützt. Und ich muss sagen, sie war eine tolle Frau. Sie hat viel Schicksalsschläge erlebt, 3 Kinder verloren. Sie hat ihren Mann sehr früh verloren. Mhm. Und sie war immer positiv. Eine großzügige, witzige Frau, muss ich sagen. Mhm. Ja, und sie hat mich bis zum letzten Tag, es war sie mein größter Fan.
Hat sich auch für ein Leben in Dur entschieden. Vielleicht hast du es daher.
Ja, definitiv. Ich denke schon, vom Gemüt her habe ich schon was von ihr mitgekriegt. Ja. Sie hat auch immer ein Herz gehabt für, war eine andere Zeit, der Tante-Emma-Laden. Die saß an der Kasse, hat mit jeder jungen Frau gesprochen, hat ihr erklärt, wie man was kocht und so, die Kinder abgeschmatzt. Und, das gibt es ja heute alles nicht mehr, alles so unpersönlich geworden. Und das war natürlich unsere Erziehung. Wir mussten auch im Geschäft helfen am freien Nachmittag und war alles noch in Schubladen drin, der Reis und alles. Oder? Das ist einfach mit Gewichtsteinen, das ist eine andere Zeit. War auch mehr Zeit und das habe ich schon mitgekriegt. Und natürlich, wir wurden auch erzogen zum Anstand gegenüber den Kundinnen. Das war schon ganz wichtig. Das kann man nur Frauen, weil die Männer haben gearbeitet und die Frauen waren nur Hausfrauen.
Ja, damals tatsächlich. Ja, ist eine andere Welt, andere Zeit.
Das ist klar, das war 50er Jahre, 60er Jahre. Ja. Das war eine andere Zeit, aber es war keine schlechte Zeit. Man hat mehr Zeit gehabt, es war alles persönlicher und das ist schon meine Erziehung. Ich glaube, das ist auch ein Kapital, das ich mitgekriegt habe von meiner Mutter, von dem ich auch profitiert habe. Dann vielleicht im eher oberflächlichen Showbusiness habe ich doch immer so mich selbst bleiben können und das hat mir auch immer geholfen.
Du hast mal gesagt, das Showbusiness ist eine Welt, in der man sich, also eine Glitzerwelt, auch eine gefährliche Glitzerwelt, in der man sich sehr verlieren kann. Und mancher hat da dann auch tatsächlich die Haftung verloren, die Bodenhaftung und ist weg gewesen. Gab es bei dir in deinem Leben Phasen, in denen du gemerkt hast, dass der Sog sehr groß ist, jetzt sozusagen auf die dunkle Seite? Oder?
Eigentlich nicht, weil ich halt schon eben diese Wurzeln hatte, auch die Beziehung zu meiner Mutter, die lange da war. Und dann auch, muss ich sagen, mein Hobby mit den Tieren, das war für mich immer so ein Zurück zur Natur, zurück am Boden. Also wenn man jetzt mit Udo Jürgens 10.000er Hallen spielt oder noch größeren Hallen, Open Airs und überall Wahnsinnserfolg, könnte man vielleicht schon ein bisschen den Boden verlieren, die Bodenhaftung. Und da kommt man nach Hause, muss im Hühnerstall den Mist zusammenkratzen und dann ist man wieder auf dem Boden.
Ja, wirklich geerdet.
Wieder geerdet. Und das hat mir immer gut getan und ich habe mich auch gefreut darauf. Das bis zum heutigen Tag hat mir das gut getan. Mhm. Ich bin immer gern auf Tournee gewesen. Ich habe mich gefreut. Bis heute, ich reise gern. Ich bin gern in Hotels. Vielen stinkt das irgendwie nach einer gewissen Zeit. Mir macht das immer noch Spaß und ich bin sehr gern zu Hause.
Ja.
Wir haben ein wunderschönes Haus, wir haben auch einen Hühnerstall und alles. Und dann ist der Hund eben, wie gesagt. Mhm. Und das habe ich genauso gern. Und beides zusammen ist... Ja, es könnte nicht schöner sein, ich könnte nicht glücklicher sein. Ja. Und natürlich hängt das auch mit meiner lieben Frau zusammen.
Ich muss mal gerade sagen, es liegt mir jetzt gerade wirklich auf der Zunge, hier sitzt mir doch ein total glücklicher Mensch gegenüber.
Ich bin total zufrieden, muss ich sagen. Also ich finde es nicht selbstverständlich, ich bin sehr dankbar, dass das alles sich so schön ergeben hat und immer noch funktioniert. Mhm. Das ist alles andere als selbstverständlich in meinem Alter. Also auch die Gesundheit noch mitspielt. Ich meine, ich bin nicht mehr fit wie mit 20, aber ich kann immer noch auf der Bühne stehen, ich kann immer noch einen ganzen Tag Proben leiten, was ja auch anstrengend ist. Ich kann auch die ganze Arbeit zu Hause machen mit dem Archiv und alles. Das macht mir nach wie vor Spaß und ich vertrage das gut. Und es ist natürlich auch ein Publikum da. Das hat ja auch Udo immer gesagt. Solange ich gesund bin und solange ein Publikum da ist, werde ich weiterspielen. Es wird bei mir nie eine Abschiedstournee geben. Das hat er genauso gehalten. Mhm. Und so sehe ich das auch. Wenn natürlich niemand mehr kommt, dann kann man es auch vergessen. Klar. Aber im Moment kann ich mich nicht beklagen. Mhm. Die Konzerte laufen sehr gut.
Jetzt hast du Udo angesprochen. Ihr habt euch über ein Instrument kennengelernt, das mir überhaupt nichts sagt und wahrscheinlich spreche ich es auch falsch aus, das Mellotron?
Mellotron. Ja, das ist,
was ist das
denn? Das war natürlich in den 70er Jahren war das eine riesen neue Erfindung. Mhm. Und heute muss man darüber lächeln. Also die jungen Musiker, die es noch kennen, die lächeln, weil heute hat man super Synthesizer, super Keyboards, ja, die alle String-Sounds perfekt nachmachen und man hat ja diese ganzen Samples. Aber früher gab es das eben nicht. Und wenn man Streicher wollte, dann muss man dann ein Mellotron haben. Das war ein mechanisches Instrument, also auch ein Keyboard, ja, Tasten, wie beim Klavier. Mhm. Und jede Taste, wenn man die gedrückt hat, ist drunter ein Tonbandgerät losgegangen mit dem eigenen Ton.
Cool.
Also und das ist dann natürlich dann nur 19 Sekunden, mhm, konnte man den Ton halten, dann musste man also eine andere Umkehrung spielen vom Akkord, aber man konnte so Akkorde drücken und dann sind all diese Maschinen sind gelaufen. Also kompliziert wie etwas.
Und ihr hattet das und Udo Jürgens hat sich dafür interessiert?
Ich habe davon gehört, King Crimson war die erste Band, die ich kannte, die das benutzt hat. Und da habe ich halt googeln konnte man auch nicht.
Nein.
Im Telefonbuch gesucht und es gab wirklich Mellotron, eine Firma in London. Da bin ich selbst nach London gefahren zu der Fabrik und habe so einen Mellotron gekauft. Das war sehr teuer damals, glaube ich 10.000 Franken so umgerechnet, mhm, und habe das mitgenommen und da haben wir natürlich dann in der Musikszene, wir hatten ein gutes Sextett damals, wir haben in diesen Dancing gespielt, diese Nachtlokale, wo man tanzen konnte zu Live-Musik. Da sind dann schon die anderen Musiker gekommen und wollten sich das mal anhören, weil wir halt die Ersten waren. So. Ja. Der James Last hat auch eines gehabt, aber wir waren so die Ersten. Und Udo hat davon gehört und Udo wollte schon immer das Neueste haben. Er war immer so, also der konnte sich ja auch leisten. Und hat uns dann jemand angerufen oder Jürgens würde vorbeikommen, er möchte sich das Mellotron anhören. Und ja, der Moment ist, ich habe es schon 100 Mal erzählt, aber es war wirklich ein berührender Moment. Wir haben im Parkcafé in Wiesbaden gespielt. Ich glaube, das gibt es sogar heute noch. Das war so an der Hauptstraße mit der großen Glasfront und wir waren auf der Bühne am Spielen und dann ist dieser Mercedes Pullman 600, dieser riesen Staatskarosse aufs Trottoir gefahren. Udo ist immer gleich vor die Tür gefahren, also sein Chauffeur, oder? Und Udo ist ausgestiegen, kam rein und natürlich alle Leute haben die Luft angehalten, wir sowieso, wir konnten fast immer spielen. Mhm. Der hat sich da bescheiden hingesetzt und nach unserem Set sind wir natürlich zu ihm und er war total nett, so ganz kollegial und auf Augenhöhe. War sehr eindrücklich und dann haben wir noch den letzten Set gemacht, er hat zugehört und dann sind wir mit ihm noch gesessen, ein bisschen gequatscht eine Stunde. Das war so der erste Kontakt, das war also 74. Das
war aber noch nicht die Geburtsstunde eurer Zusammenarbeit.
Nein, überhaupt nicht, das war ein paar Jahre vorher. Ja. Aber nachher habe ich ihn natürlich gekannt, mhm, und wenn er in der Schweiz gespielt hat, habe ich ihn dann schon besucht.
Ja.
Und dann kam er dann, 77 kam er dann in die Schweiz. Und dann
da hat er ein bisschen Probleme mit der Steuer gehabt,
ja, genau,
glaube ich, oder?
Er hat ja in Österreich gewohnt, in Kitzbühel, hat eine super Villa gehabt und die ganzen Konzerte natürlich in Deutschland und dann wollten beide Länder Steuer haben, mhm, und bei den Beträgen war das dann schon über 50%, also das wäre nicht ganz aufgegangen.
Ja.
Und dann, bis das geregelt war, ist er halt in die Schweiz gekommen und kam dann zu Freddy Burger, der damals mein Manager war. Und da waren wir halt im gleichen Stall.
Ja.
So gesehen, da ist man sich natürlich immer begegnet und wir haben auch dann die ersten Galas gemacht, noch mit der Sechs-Mann-Band, mhm, und haben auch 77 Ende Jahr haben eine Tournee gemacht, Amerika und Kanada mit Udo. Und da ist dann schon, hat man schon gemerkt, das funktioniert.
Hast du denn so ein bisschen drauf spekuliert oder dich wie so Art beworben bei ihm? Hast du vielleicht so insgeheim, als es noch gar nicht so wirklich akut wurde, gedacht, das wär's mit Udo Jürgens durch die
Städte? Soweit habe ich gar nicht gedacht. Wir waren ja auch, das war das Jahr, wo wir dann auch Eurovision die Schweiz, mhm, vertreten hatten.
Swiss
wir
Lady.
Hatten einen großen Hit mit der Swiss Lady und wir waren wirklich viel beschäftigt.
Ja.
Und das war einfach toll, noch, auch noch mit Udo, mhm, aber das hätte ich jetzt gar nicht so auf das gesetzt in dem Moment. Aber wir haben natürlich gerne mit Udo gespielt, weil das war schon eine andere Dimension.
Ja.
Aber eigentlich erst später, ja, auch wegen Swiss Lady, das wurde so ein bisschen eine Sackgasse. Das war der Song mit dem Alphorn.
Mhm.
Ältere Zuhörer wahrscheinlich können sich erinnern.
Mhm.
Und das war zwar ein witziger Song, den wir heute noch spielen, aber es hat uns dann schon reduziert.
Yeah.
Es war so ein One Day Wonder und wir kamen von der Nummer nicht los,
mhm,
und haben das Tag und Nacht spielen müssen. Und da kam dann schon meine alte Liebe zur Big Band Musik wieder. Aber ich dachte, eigentlich Er hat immer gesagt, ich will nicht bis 60, ja, habe ich gedacht, wer spielt schon bis 60? Muss ich heute lachen, aber ich will nicht bis 60 hinter dem Alpon herrennen, habe ich dann gesagt, ich muss noch was anderes machen. Ich war dann so Mitte 30 und habe ich gedacht, das kann es nicht sein bis an mein Arbeitsende. Ja. Und der Traum von der Big Band war natürlich immer da, war einfach nicht realistisch wirtschaftlich. Ja. Aber dann mit Udo gab es natürlich eine andere Perspektive, weil Udo war damals schon ein richtig großer Star. Und dann haben wir dann schon angefangen, Pläne zu schmieden. Und ich habe Udo erzählt, auch wenn ich dazu nehmen möchte, was für Musiker. Ich habe dann schon ein bisschen so rumgeforscht, wer würde da mitmachen beim größeren Projekt. Und da hat Udo dann sehr schnell gesagt, also wie du mir das schilderst, gibt das die absolute Superband. Mhm. Und dann würde ich auch nur mit dir arbeiten, weil er hat immer für Tourneen eine Band zusammengestellt, ja, mit Studiomusikern aus München damals, und er hat gesagt, also wenn du das machst, dann muss ich mich nicht mehr drum kümmern.
Es sind 37 Jahre draus geworden.
Ja.
Und ich glaube, konservativ geschätzt, weiß ich nicht, 2000 Konzerte, die ihr zusammen gegeben habt.
Ja, eher mehr wahrscheinlich.
Konservativ geschätzt, da waren natürlich auch private Konzerte,
ja,
dabei.
Ja, mal viele.
Galas oder, ja, mal in, ja, Privathäusern, wer sich's leisten konnte.
Ja.
Jetzt ist es natürlich dein Schicksal, dass man redet mit Pepe Lienhardt und dann kommt man irgendwann immer zu Udo Jürgens.
Ja, vor allem, wenn einer nicht, wer ist Pepe Lienhardt, heißt das, da war die Band von Udo und dann ist alles klar.
Ja.
Aber da habe ich überhaupt kein Problem damit. Mhm. Weil das war ich mir auch bewusst, wo ich eine große Band gemacht habe. Ich,
ja,
habe gesagt, eine große Band, es gibt natürlich Ausnahmen, James Last und so, aber die meisten Bands, auch die ganz famosen wie Count Basie, wie Woody Herman, die haben immer mit den, wir haben mit Sinatra gespielt und so. Die haben immer mit einem Sänger, haben die guten Jobs gehabt, die guten Tourneen gehabt. Das ist halt einfach so. Ich meine, Sinatra in Las Vegas mit Count Basie. Ja, wann hat die Band mehr geblüht als damals? Und das, ja, war mir schon klar. Ich werde auch mit Sängern arbeiten, also müssen oder dürfen.
Mhm.
Und dass wir jetzt gerade mit dem Größten zusammenkamen, war natürlich auch wieder so eine glückliche Fügung. Und das hat ja wunderbar funktioniert.
Also hat deine Eitelkeit nie wehgetan oder sie hat sich da nie gemeldet?
Weil mir geht es immer um Spielen, da habe ich nie ein Problem. Ja. Ich habe so in meiner Band so tolle Saxophonisten, wenn die da vorne spielen, wie ich gar nicht spielen könnte, dann bin ich der glücklichste Mensch.
Ja.
Da bin ich nicht eifersüchtig. Ich bin eh nicht eifersüchtig. Aber ich bin auch nicht neidisch, das geht mir völlig ab.
Mhm.
Und wenn natürlich Musiker von meiner Band so super spielen, da stehe ich da wie ein stolzer Vater und bin glücklich und ich lasse die spielen. Und Udo hat das auch gehabt. Udo hat, er war zwar ein großer Star und die Leute kamen selbstverständlich wegen ihm in, ja, die Konzerte, aber er hat alle auch blühen lassen auf der Bühne. Er hat die Musiker vorgestellt, hat sie nach vorne geholt, also nicht nur ich vorne ja, am Licht und hinten so eine anonyme Band, das hat er nicht gekannt. Er war sehr respektvoll mit der Band. Deshalb haben auch alle gern mit ihm gespielt.
Trotzdem sagst du, er war ein großer Star. Er hat das, glaube ich, hat auch Phasen gehabt, wo er das ziemlich ausgelebt hat, diesen Star.
Ja.
Darf man dann auch. Hat das euer Verhältnis manchmal belastet?
Nein.
Oder lass mich so fragen, war das eigentlich von Anfang an eine Freundschaft oder kam das über das Kollegiale und über die Liebe zur Musik dann irgendwann zur Freundschaft?
Es war natürlich zuerst eine professionelle Verbindung, das ist klar, mit viel gegenseitigem Respekt, muss ich sagen. Udo hat mich immer sehr geschätzt, auch für das, was ich mache, eben als Bandleader. Aber es war auch sehr, also wir sind von den ersten Tourneen auch zusammen mal durch die Häuser gezogen, gingen essen, nicht jeden Abend. Ich muss nicht immer dabei sein. Aber das ist natürlich dann viel intensiver geworden in den letzten Jahren.
Ja.
Erstmal, weil wir beide ein bisschen ruhiger geworden sind. Und dann kam ja dazu, dass Udo die letzten 2 Jahre seines Lebens am Bodensee, also genauer gesagt am Untersee, in Gottlieben gewohnt hat. Und ich wohne in Frauenfeld, seit über 12 Jahren. Und da war eine Viertelstunde zwischen uns. Und da ist man dann viel in diesen letzten Jahren zusammen gewesen. Und er hat letztes, klingt so wie ein Abgesang, letzten Jahre, das waren uns nicht bewusst, dass das die letzten Jahre sind. Aber wir waren einfach mehr zusammen und dann ging es halt nicht immer nur ums nächste Konzert oder die nächste Tournee, das nächste Arrangement, sondern es ging eben dann viel weitere Gespräche und da haben wir uns dann eigentlich noch, ist eine tiefe, tolle Männerfreundschaft entstanden, ja, vor allem durch diese gemeinsame Zeit.
Du hast am Vorabend seines Todes, wart ihr zusammen?
Ja.
Und
ja,
wart glaube ich, zusammen zu viert
mit einer Frau und seiner Partnerin. Ja. Und ja, das ist natürlich schon sehr, sehr eindrücklich gewesen, weil das war uns ja nicht bewusst.
Ja.
Es war Tourneepause, der erste Teil dieser Tournee, die er mit 80 Jahren gemacht hat, die extrem erfolgreich war.
Ja,
erfolgreich seines Lebens mit 80. Ich meine, er wäre schon am Höhepunkt mit 80. Und Udo, es war super drauf auf der Tour. Er hat keine Textfehler gemacht. Das ist wirklich nicht selbstverständlich. Er hat sich nicht verspielt am Klavier. Mhm. Er war so fokussiert und gut. Und dann war die Tourneepause und er wollte dann ein paar Tage später nach Portugal in sein Haus ein bisschen Urlaub machen in der Tourneepause, bevor der zweite Teil losgeht. Und wir haben Pläne geschmiedet, ein schönes Nacht, schönen Wein getrunken. Ich weiß noch genau, welchen Wein. haben uns dann verabschiedet. Es war Abschied, also halt bis wir uns dann im Februar wieder sehen.
Für den zweiten Teil. Ja.
Und Udo war doch immer sehr emotional an dem Abend. Er hat mich dann am Schluss am Parkplatz umarmt und hat sich bedankt bei mir. Ganz so herzlich gesagt, es ist für mich so ein Glück, dass du an meiner Seite bist und dass du mir den Rücken frei hältst. Ich muss nie nach hinten gucken, dass irgendein falscher Ton kommen würde, dass einer nicht aufmerksam geht. Du hast deinen Laden so im Griff. Das ist für mich so ein großer Komfort. Ich bin hier wie in der Badewanne. Ich kann musizieren und hinten passt das einfach. Und seit über 30 Jahren, das ist alles andere als selbstverständlich. Und hat mich umarmt und hat sich bedankt. Und hat ja keiner von uns gedacht, dass das der Abschied für immer ist. Aber das ist natürlich so emotional gewesen und jetzt im Nachhinein ist das halt wahnsinnig schöne Abschiedsworte.
War er öfter so emotional oder war das ein bisschen ungewöhnlich an dem Abend?
Nein, es war nicht ungewöhnlich, er war nicht jeden Tag so, aber so immer, wenn es auch am Schluss von einem Tourneeteil oder am Schluss von der Tournee, da war er schon, hat er auch mit den Tränen gekämpft. Mhm. Obwohl er ja dann nie gedacht hat, das ist jetzt das Ende der Welt.
Ja,
aber auch wenn er sagt, auch schon eine Tourneepause vor der Pause, jetzt ist das letzte Konzert, jetzt ist zwei Monate nächstens so, das ist schon nahe gegangen. Für ihn war das natürlich schon auch sein Leben. Das ist, und deshalb war er, ich meine, wenn man das Video anschaut, es gibt ja eine Aufnahme von das letzte Konzert, das natürlich ursprünglich nicht als letztes Konzert geplant war. Ich meine, der Udo ist da getänzelt mit seinen 80 Jahren.
Ja,
unglaublich, oder? So fit. Aber dann, was vorbei war, trotzdem war so ein bisschen blue, weil die Bühne war da, war bei ihm ein Schalter umgedreht.
Das ist die Spannung,
da war
unglaublich. So ein
bisschen. Ja, klar. Ja. Das hat ihn immer ein bisschen getroffen, aber es ging dann wieder weiter und dann hat sich aufs Nächste vorbereitet. Das war bei ihm immer schon sehr präsent. Mhm. Aber er konnte schon sehr emotional sein, auch bei seinen Liedern. Und es gibt ja auch Lieder. Ich meine, jedes Lied erzählt eine Geschichte bei ihm oder von irgendjemandem die Geschichte. Und es gab schon Songs, die ihm sehr nahe gingen, die Texte auch. Wenn er hatte auch schon mal im Konzert, ein Lied, das er tausendmal gespielt hat, hat er mit den Tränen gekämpft.
Fällt dir eins ein, das ihm besonders
Ja, der Drache natürlich ist sicher die Geschichte. Kennst du den Song? Mhm. Die Geschichte, und das ist die Geschichte von vielen erfolgreichen Männern, die einfach arbeiten und nicht wirklich die Zeit haben mit den Kindern, die heute spricht man ja von Work-Life-Balance und das ist eine andere Zeit. Aber damals hat die Männer haben halt einfach Gas gegeben, möglichst viel Erfolg gemacht, möglichst viel Geld verdient. Das war die Generation. Und die Frau hat dann die Familie zusammengehalten. Der Vater kam auch mal vorbei, oder? Mhm. Und dass dann plötzlich man so Gefühle hat, eigentlich, das Kind hätte vielleicht gerne ein bisschen mehr von mir gehabt. Das ist schon eine Geschichte, die auch vielen, und das haben wir auch in den Konzerten gesehen, bei diesem Song, da haben dann viele Männer, oder die Frau und die Männer, angeschubst. Mhm. Das bist genau du, das ist genau deine Geschichte. Und die Männer sind sich das ja schon bewusst. Auch.
Ja.
Und das ist auch Udo nahegegangen. Und auch viele andere Lieder, wo es um Abschied geht. Und da war er dann manchmal schon emotional.
Ja.
Auch Merci Cherie ist ihm eigentlich auch immer, das hat er mit wahnsinnig viel Inbrunst gesungen, oder? Könnte man denken, das ist ja tausende von Malen gespielt, aber der Song ist ihm nahegegangen. Und er hat auch bei sich zu Hause die Songs wieder für sich gespielt.
Ja.
Also das muss man schon sagen. Ja, das war schon sein Leben. Das ist
er hat über 1000 Lieder geschrieben.
Ja,
das ist auch unglaublich.
Schon wahnsinnig. Ja.
Jetzt hast du gesagt, es war ein emotionaler Abschiedsabend.
Ja.
Zunächst nur gedacht für die Tourneepause. Hm. Und dann erfährst du am nächsten Morgen, Vormittag, weiß ich nicht, dass Udo Jürgens gestorben ist.
Ja, er ist umgefallen, hat's geheißen. Also er ist ohnmächtig geworden.
Ja.
Man wusste nicht genau, was war. Ich war am Spazieren mit dem Hund und bin natürlich sofort nach Hause und mit meiner Frau ins Spital gefahren, wo er war. Aber da ist er schon gestorben. Er hat plötzlich einen Herztod gehabt. Und ja, das konnte man gar nicht richtig glauben. Also, das war schon speziell, die Zeit nachher. Auch natürlich lief ja Udo rauf und runter am Radio, am Fernsehen. Ich konnte das gar nicht anschauen. Die ersten Wochen, das war nicht zu ertragen. Das habe ich so einen Schub gekriegt, weil wir waren einfach nicht vorbereitet. Man muss ja eigentlich als Freund sagen, für ihn war das eigentlich ein Wahnsinnsabgang.
Das ist jetzt genau, also die Frage, die ich dir natürlich als engen Freund von Udo Jürgens schon stellen möchte. Eigentlich muss man diesem Mann, diesem Künstler doch genau so einen Abschied, es war ja kein Abschied, sondern so ein Abgang.
Abgang, ja. Also Showbusiness so, pur, oder?
Showbusiness pur.
Vom Feinsten, zu oberst,
baff, genau, weg. Und natürlich nicht erwartet, aber kein Leiden, keine Zeit, in der man nicht
keine Invalidität, vielleicht kein Rollstuhl, kein Rollator, so. Das wäre für Udo schlimm gewesen.
Ja.
Udo war ein Showman, er hat ein Habitus gehabt, er hat immer gesagt, Unterhaltung hat mit Haltung zu tun. Mhm. Das hat er auch so gelebt. Wenn er in ein Restaurant reinkam, dann hat er sich gestreckt und einfach eine Aura ausgestrahlt, eine Haltung gezeigt. Ja. Und wenn jetzt das nicht mehr möglich gewesen wäre, gesundheitlich, das wäre für ihn sicher schlimm zu ertragen gewesen. Mhm. Und das ist ihm alles erspart geblieben. Wir hätten ihn halt gern noch ein paar Jährchen gehabt.
Für die zurückbleiben, für die, ist es so natürlich brutal.
Ja, und so unvorbereitet, oder? Ja. Das war schon für uns alle ein Schock. Aber er hat eigentlich einen tollen Abgang gehabt. Das kann man eigentlich jedem wünschen, vor allem wenn einer so weit oben ist wie Udo. Mhm. Aber klar, wir haben es natürlich bedauert. Wir hätten gerne noch lange gehabt. Und wir gingen auch davon aus. Wir haben am Vorabend Pläne geschmiedet. Es war ein Open Air geplant in Österreich mit dem Sinfonieorchester und. Also das war für uns einfach nicht zu fassen.
Ja. Aber wir reden ja über dich heute, Pepe. Jetzt gibt es quasi ein Leben davor. Und danach.
Ja, das ist klar.
Also über die emotionale Sache haben wir gerade schon gesprochen, aber für dich war es natürlich dann auch beruflich. Du musstest dich völlig neu, aber es ist natürlich ein ganz großer Baustein weggefallen.
Auf jeden Fall. Wir haben natürlich uns dann wieder mehr auf die Bandarbeit konzentriert. Ich habe immer mehr eine Band gespielt zwischen den Tourneen. Die Blöcke war ja alle zwei Jahre große Tournee, dazwischen ein paar Galas, aber wir haben immer viel mit unserer Band gespielt. Auch immer Tourneen gemacht mit der Band. Wir haben Festivals gespielt, Montreux Jazz Festival und überall. Also da war ja viel los auch sonst. Aber das haben wir natürlich dann noch intensiviert, weil früher, Udo war ja immer Priorität, das ist ja klar. Udo, man hat alles andere um Udos Konzerte herum platziert. Und jetzt war das halt nicht mehr da. Es hat auch musikalisch einen kleinen Unterschied gemacht, weil ich habe früher nie Songs von Udo gespielt, wenn Udo nicht dabei war. Mhm. Bei jeder Gala, wo wir gespielt haben, wir spielen ja auch an Partys und Privatpartys und so, haben die gesagt, spiel doch was von Udo. Sage ich, nein, wenn wir nicht mit Udo zusammen sind, wir sind die Band vom Original, dann wird keine Udo-Musik gespielt. Kommt in ein Udo-Konzert.
Ja.
Und wo er nicht mehr da war, war es natürlich eine andere Situation. Dann waren wir quasi verpflichtet, an unseren großen Freund zurückzudenken. Und seit er gestorben ist, natürlich spielen wir viel Udo-Titel auch in unserem Programm.
Aber gab es in der Phase auch Momente, wo du gedacht hast, jetzt mag ich auch nicht mehr, also leben natürlich, aber dass dir wie so ein bisschen die Lust vergangen ist auf die Musik?
Nie. Die Musik, die war mir immer treu, das muss ich sagen. Ich habe ja auch andere schwere Momente erlebt. In meinem Leben war Tod in der Familie oder die erste Scheidung, also die Scheidung, ich habe eine hinter mir.
Das war geplant? Nein.
Nein, das war auch nicht geplant. Und in dem Moment, die Musik ist mir immer treu geblieben. Ja. Die Musik hat mir immer geholfen. Also wenn ich Probleme hatte, habe ich nicht angefangen zu saufen oder irgendwas, sondern ich habe ganz intensiver Musik gehört als vorher. Und so auch in dem Moment war die Musik ganz nah bei mir. Aber nicht Udos Musik, das muss ich sagen, das habe ich am Anfang nicht vertraut. Aber ich habe einfach die schönen Balladen gehört, die mir was bedeuten und da konnte ich so den Schmerz verarbeiten. Mhm. Die Musik ist immer an meiner Seite gewesen, die hat mich nie enttäuscht und die Freude an der Musik und die Lust zu musizieren, die ist mir nie eine Sekunde abhanden gekommen. Bis zum heutigen Tag. Ich freue mich jetzt auch auf dieses Interview. Wir können über Musik reden, das ist mein Ding. Und ich freue mich auf die nächsten Wochenende, habe ich wieder zwei Konzerte. Und da freue ich mich total drauf. Also die Musik hat mich nie enttäuscht, das muss ich sagen.
Ganz, ganz wichtig, weil ich hätte mir schon denken können, dass man da erstmal vielleicht dann auch in ein Loch fällt und denkt, das war so ein großer Teil deines Lebens.
Viele Musiker nach einer gewissen Zeit gibt es gewisse Sachen im Drumherum, die ihnen, also vielleicht die Musik noch gefällt, aber ja, diese Reiserei, diese Hotels, ewig, haben die mal die Nase voll. Das ist bei mir kein Problem. Ich reise gern, ich gehe gerne in andere Städte, ich gehe gerne in Hotels auch. Also das hat mich das nie schön. Gestört.
Ja, wir haben ja schon gesagt, du bist ein wirklich rundum glücklicher Mensch. Ja, das strahlt auch richtig ab, das tut sehr gut. Und jetzt ist es 10 Jahre her, der Todestag von Udo Jürgens im Dezember. Ja. Hier hat er sich dann zum 10. Mal. Und du hast schon gesagt, ihr habt dann auch Udo Jürgens Titel gespielt. Du hast auch mal ein Konzert, eine Tour, glaube ich, schon mal unter...
Also Tribute.
Aber was du jetzt vorhast dann ab Herbst, das ist nochmal eine Stufe das höher und hätte wahrscheinlich auch nicht früher passieren dürfen.
Nee, da hat man sich natürlich erfunden, hat man das Konzept ja nicht. Das hat Elvis ja schon vorgemacht.
Also wir müssen es geschwind sagen, es wird so sein, du kannst besser sagen.
Ja, ich erzähle dann gerne so. Ja. Aber wie gesagt, dass man mit einem Künstler, der nicht mehr da ist, von der Leinwand herunter, mit Originalband, das hat schon gegeben, das hat Elvis gemacht vor vielen Jahren. Also Elvis selber natürlich nicht, sein Management und seine Band. Und den Gedanken gab es schon, aber man fand auch, also kurz nach dem Tod, das wäre so ein die Zitrone auspressen, das wäre unschön gewesen. Ja. Aber jetzt mit dem Abstand von 10 Jahren, oder wäre jetzt auch 90 geworden, ich glaube, ist das mit dem nötigen Respekt, und das werden wir natürlich auf jeden Fall machen, mit der nötigen Respekt und Qualität, dass das Udo gerecht wird, dass wir jetzt Udo nochmal wieder aufleben lassen in dieser modernen Form. Ja. Udo kommt von der großen LED-Wand. Das kann man ja heute auch sehr gut mit künstlicher Intelligenz lösen. Also sein Originalgesang, sein Originalklavierspiel, man sieht ihn auf der Leinwand, und die Band, die gleiche Band wie 2014, wird auf der Bühne stehen. Mit, glaube ich, 2 Ausnahmen sind die gleichen Musiker. Die haben alles sofort zugesagt, wo ich sie gefragt habe. Also ich wurde dann angesprochen von Semmel Concerts, ob wir uns sowas vorstellen könnten. Und ich habe gleich spontan gesagt, ja, eigentlich träume ich davon, das machen zu können. Ja. Das ist eine große Kiste natürlich. Aber das muss ich persönlich nicht hinterfragen. Aber ich sage, ich guck mal, was die Musiker dazu sagen, und alle haben zugesagt.
Ja. Man, da wird es jetzt 2 Komponenten geben an so einem Abend. Natürlich einmal eure unglaubliche Professionalität, aber dann auch die Emotionen, die doch da eine Riesenrolle spielen müssen. Dann ist da die
Das kann man noch gar nicht so, man kann es noch nicht so richtig abschätzen, was dann abgeht. Wir haben das jetzt einmal gemacht bei der Giovanni Zarella Show. Haben so ein Medley gemacht, und das war so ein Vorgeschmack, und das war noch das erste Mal, dass ich quasi wieder mit Udo gespielt habe. Also wir spielen unser Backing und da hinten dran der Udo. Und wir haben gesagt, die Regie guckt nicht immer nach hinten, weil in der Probe haben
wir geschaut.
Ja, aber klar, das war natürlich so 6 Minuten. Aber wenn man dann da so wirklich auf der Bühne steht und das Udos Publikum da in der großen Halle, dann die Premiere in Berlin und so, und da sind alle da und Udo kommt, oder das gibt dann schon noch mal einen Ruck, emotional. Man kann sich das irgendwie vorstellen, aber was dann abgeht, also ich kann mal sagen, wir sind professionell genug, weiterzuspielen.
Ja, natürlich.
Aber das ist dann schon ein Moment, dass man gar nicht so ausrechnen kann, was da abgeht. Mhm. Aber das ist natürlich auch gewollt, logischerweise.
Ja,
weil die Emotionen gibt es ja nicht nur für uns, sondern auch für seine Fans. Mhm. Und das waren nicht wenige. Und natürlich, wir haben wahnsinnig viel Feedback, seit das Projekt jetzt so publik wird, dass Udo wiederkommt. Und eigentlich, wir haben nur positive Feedbacks. Es gibt sicher auch ein paar Leute, die denken, muss das jetzt sein und lass den ruhen. Mhm. Aber ich glaube, ich kann das besser beurteilen als irgendjemand. Udo würde sich freuen.
Wirst du auch auf der Bühne moderieren? Geschichten erzählen zu eurer gemeinsamen Zeit?
Das Konzept wird jetzt erstellt. Ich glaube, ich werde schon auch ein paar Fragen beantworten. Es gibt einen Moderator, das ist auch noch nicht alles ganz in Stein gemeißelt. Aber es ist natürlich nicht so, dass wir einfach die Show von 2014 1:1 runter leihen da und so quasi, dass man fast den Film abspielen könnte. Das ist nicht die Idee. Man stellt wirklich eine Show zusammen, die auch spannend ist, auch für die Leute, die das letzte Konzert als Video schon 100-mal angeguckt haben. Es gibt nicht das Gleiche. Es gibt was sehr Spezielles. Es gibt ein Drehbuch, wird jetzt erstellt und wird natürlich auch viel diskutiert und geändert, dass das wirklich stimmig wird. Da kommen auch alte Aufnahmen dazu, alte Bilder von Udo. Er hat ja ein unglaublich reiches Leben gehabt. Und das soll eine spannende und auch viele neue Erinnerungen wieder wecken. Mhm. Also, dass es für seine Fans, dass die alle auf die Rechnung kommen und Leute, die Udo noch nicht gekannt haben, die hoffentlich auch kommen, ja, dass die dann mal mitkriegen, was da überhaupt abgegangen ist in der Zeit. Also, da hat man schon großen Ehrgeiz, das perfekt zu machen und ja, eben, dass es Udo gerecht wird, weil Udo hat immer auf höchstem Niveau gearbeitet. Er war ein Perfektionist. Mit einem Grund, weil wir zwei uns so gut verstanden haben, weil wir beide Perfektionisten waren und haben uns da, ich habe mich nie gestritten mit Udo in all den Jahren.
Aber Meinungsverschiedenheiten wird es gegeben haben.
Nicht sehr viele, aber gab schon mal, aber so mal wegen einem Song, aber den ich jetzt nicht so toll fand.
Ja.
Das hat er dann auch akzeptiert, weil ich habe wenig gemeckert.
Durfte man sich da auch mal durchsetzen oder Udo immer aber gewonnen?
Das war, wie gesagt, wir dieses Gerangel, Kompetenzgerangel haben wir nicht gehabt. Mhm. Weil erstens mal, wir sind beide hinter dem Projekt ja gestanden, immer. Und waren uns auch einer Meinung, dass man probt, bis es perfekt ist. Udo ist auch in 37 Jahren nicht einmal zu spät zum Soundcheck gekommen. Mhm. Muss man sich auch überlegen. Hätte ja keiner was gesagt, wenn er zu spät gekommen wäre. Er war da schon sehr, sehr respektvoll, auch gegenüber der Band und gegenüber dem Publikum. Mhm. Auch die Konzerte haben immer auf die Sekunde angefangen. Außer in großen Hallen, wenn dann die 10.000 Leute noch nicht alle einen Parkplatz hatten, dann haben wir gewartet, bis alle drin sind. Aber sonst, wir waren immer bereit, auf die Sekunde anzufangen.
Aber das ist eher was die Großen auszeichnen,
ja,
oder?
Ja, natürlich, das kenne ich nicht anders. Und das Udo war da super vorbildlich. Mhm. Also so gesehen war das einfach perfekte Zusammenarbeit.
Da Capo oder Jürgens heißt das Projekt, genau, das Projekt, ne? Ab Herbst. Wir freuen uns drauf und ich könnte mir keinen besseren vorstellen, diese Freude, aber auch die Emotionen da reinzutragen.
Ich bin
auf die
ganz
Bühne
glücklich und stolz, dass ich das machen darf. Ja. Also, das wird sicher ein Wahnsinnsprojekt und wir hoffen, dass natürlich alle Fans kommen, aber ich bin überzeugt, das wird ein großen Erfolg werden. Einfach, dass die Leute auf die Rechnung kommen, die Udo vermissen und es sind ganz viele, die ihn vermissen. Und er wird wieder da sein, so live wie möglich.
Pepe, vielen Dank, dass du Zeit hattest.
Ja, gerne. Ein schönes Interview, hat Spaß gemacht.
Dankeschön. Alles Gute dir, deiner Frau und dem Hund. Der Name ist mir jetzt...
Whoopi. Wie die Whoopi Goldberg.
Ich bin jetzt mal gespannt, wenn wir rausgehen hier aus dem Studio, ob da alles noch steht. Oder ob
ja, mal sehen.
Könnte schon sein.
Bombe eingeschlagen hat.
Pepe, vielen Dank. Alles
Danke
Gute.
Dir.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu in der ARD-Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.